Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Das Tennisjahr 2018 ist vorbei. Letzten Sonntag wurde das letzte Challenger-Match gespielt und damit sind alle Entscheidungen getroffen. Jetzt gab es schon wieder die Entry-Lists für die Australian Open 2019. Am 30. Dezember geht die neue Saison los. Zeit genug für uns hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Podcast auf meinsportpodcast.de, mal ein wenig zurückzublicken auf dieses Tennisjahr 2018 und herzlich willkommen damit zu unserem diesem Jahresrückblick. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Ja, hallo Andreas.
Was war das für ein Jahr 2018?
Und wenn ich ein Wort finden müsste, würde ich sagen, es war ein spannendes Jahr. Wir haben den Übergang natürlich immer noch nicht ganz erlebt. Bei den Herren dominieren immer noch die Big Four. Bei den Damen haben wir auch noch nicht so viele neue Gesichter gesehen. Aber wir haben einen Blick in die Zukunft bekommen. Natürlich neue Siegerinnen, zum Beispiel in Form von Naomi Osaka, die die US Open gewonnen hat und die das Tennis sicherlich prägen wird über das neue Jahrzehnt. Bei den Herren haben wir einen Einblick bekommen. Von daher, es war ein Übergangsjahr, aber eines, bei dem, glaube ich, jetzt abzusehen ist, in welche Richtung es geht. Und vielleicht ist das schon nächstes Jahr der Fall. Und von daher ein spannendes, ein interessantes, für mich auch ein besseres Jahr als 2017 insgesamt. Eins, aus dem ich mehr gezogen habe, jetzt nicht nur persönlich, sondern auch einfach als jemand, der das Tennis beobachtet.
Mir hat das Tennisjahr 2018 auch großen Spaß gemacht und vor allen Dingen dann ja auch wegen der Reisen, die wir unternommen haben. Du hast welche unternommen, ich habe welche unternommen. Wir haben 3 von 4 Grand-Slam-Turnieren vor Ort dann verfolgt. Ich war in Rotterdam, ich war in Valencia noch, war jetzt bei den ATP-Finals. Also auch da waren natürlich die Erlebnisse da. Du hast Wimbledon bzw. Australian Open mitgemacht. Das war insgesamt halt ein sehr, sehr abwechslungsreiches Jahr und das fand ich ziemlich gut. Wir haben letztes Jahr, Ende 2017, haben wir natürlich auch so einen Jahresrückblick gemacht und da haben wir unsere Bold Prediction für 2017 oder für 2018 abgegeben und da sind ein paar interessante Sachen da mal rausgekommen und über die sprechen wir heute im Laufe dieses Rückblicks, dieses doch etwas längeren Rückblicks nochmal drüber und wir wollen nochmal reinhören, was wir damals gesagt haben. Es ist so jetzt aneinander geschnitten und wir fangen damit an, was Philipp über Angelique Kerbers Jahr 2018 gesagt hat, weil die hatte ja 2017 ein eher unterdurchschnittliches Jahr und da hören wir jetzt mal rein.
Aber ich würde auch vermuten, dass sie jetzt nicht noch weiter nach hinten fällt, sondern dass es zumindest wieder etwas steht, nach oben geht. Und ich habe es so häufig angesprochen, sie hat dieses Wimbledon-Turnier, wo sie immer zu den Favoritinnen zählen wird. Und Osaka haben wir jetzt gar nicht angesprochen, von der erwarte ich schon, dass sie ein gutes 2018 haben wird. Aber das Finale war dann vielleicht auch ein bisschen zu früh. Aber Svitolina muss ich einfach einen Grand-Slam-Titel im Jahr 2018 zuteilen. Das mache ich jetzt hier auch gegen Karolina Pliskova, die ja so einen schönen Start ins Jahr 2017 hatte. Die schnellen Courts kamen ihr entgegen und daher tippe ich jetzt mal auf einen Finalsieg von Svitolina gegen Pliskova. Ja, bei den Herren habe ich Djokovic gegen Thiem. Ich glaube an das Comeback von Djokovic. Ich weiß nur noch nicht, ob es bei den Australian Open schon so erfolgreich sein wird. Ich hatte erst hier Djokovic gegen Nadal stehen und damit quasi dann das Schließen dieses Kapitels zwischen den beiden. Aber Thiem hat mir so gut in der Sandplatzsaison gefallen, dass ich ihn einfach ins Finale hier tippen möchte. Und es ist natürlich möglich, dass er auch einen Djokovic bei den French Open besiegt, sicherlich eher als einen Rafael Nadal. Und es wäre keine Überraschung, wenn er da wieder den French Open-Titel gewinnt. Aber ich glaube eben wirklich an das Comeback von Djokovic. Und daher habe ich dann die beiden hier ins Finale getippt.
Ich habe Nadal gegen Djokovic. Ich glaube nämlich, dass Nadal noch ein 11. Mal die French Open gewinnen wird. Zu dominant war er dieses Jahr.
Ich sehe Del Potro, muss ich sagen, auch nicht in den Top 10 des Jahres. War sehr beeindruckend, was er geschafft hat jetzt. Aber ich glaube nicht so ganz an die Konstanz. Und es kommen auch einfach genug Leute zurzeit durch.
Philipp hatte einen richtigen Riecher, was Novak Djokovic anging.
Ich würde ihn im Moment als Spieler des Jahres tippen oder als denjenigen, der das Jahr auch als Nummer 1 besiegen wird. Ich glaube, dass alle Voraussetzungen da sind, so er denn körperlich fit ist, dass er wieder auf ein ähnliches Niveau zurückkommt wie in den Vorjahren, vielleicht nicht ganz so dominant. Und ich kann ja gleich mal eine Bold Prediction raushauen und sagen, Wozniacki wird es hier nicht in den Top 10 beenden. Mhm. Wir hatten ja schon mal eine ähnliche Situation, wo sie, ich meine, 2014 oder 2015 so überzeugend zurückkam in der zweiten Jahreshälfte, dann wieder gestrauchelt ist. Ich glaube, dass das jetzt doch der Karrierehöhepunkt von ihr war, der Sieg in Singapur.
Ich glaube ja, dass auf jeden Fall Angelique Kerber wieder unter die Top 10 zurückkehren wird, dass sie vielleicht ein bisschen brauchen wird in den ersten 1-2 Monaten, aber dass sie dann auf jeden Fall zurückkommen wird, spätestens in der Rasensaison dann Richtung Hartplatz dann auch. Eine weitere Bold Prediction von mir ist, dass Alexander Zverev das Jahr 2018 nicht unter den Top 10 beenden wird, weil ich glaube, er hat so ein Jahr, wo er ein bisschen Luft holen wird müssen und er kann diese Erfolge in Rom und Cincinnati dann nicht wiederholen und wird dort einige Punkte verlieren und wird das nicht wieder aufholen können und deswegen nicht unter den Top 10 landen. Zudem kommen ja noch einige Spieler wieder zurück, die seinen Platz in den Top 10 wieder streitig machen. Deswegen, das ist meine weitere Bold Prediction. Ja, du warst damals relativ defensiv, was Angelique Kerbers Jahr angeht. Hast gesagt, hier 2018 wird ein besseres Jahr. Ich habe gesagt, sie wird unter die Top 10 kommen. Da ist es eine dieser Bold Predictions, die eingetreten sind. Es konnte ja nicht so schlecht weitergehen dann. Wir reden gleich noch über Angelique Kerber im Genaueren dann.
Ja, und wir reden ja seit Jahren noch darüber, dass sie dieses Wimbledon-Turnier hat. Das ist so ein bisschen ihr Joker jedes Jahr. Sie hat in den letzten Jahren eigentlich immer um den Titel mitgespielt. Sie wird wahrscheinlich noch 2-3 Jahre um den Titel mitspielen. Und das kann ja eine ganze Saison retten. Und natürlich, jetzt nehmen wir 2018 gleich nochmal genau unter die Lupe. Aber egal, wie man es dreht oder wendet, Wimbledon war der Höhepunkt, wird wahrscheinlich ihr Karrierehöhepunkt bleiben. Es sei denn, sie legt noch einen zweiten und dritten Sieg dort hinterher. Und von daher, ganz so abgesehen habe ich es nun wirklich nicht, dass es so gut laufen würde. Aber immerhin, den Joker sahen wir, glaube ich, beide kamen, den Wimbledon-Joker.
Ich habe gesagt, dass sie unter die Top 10 kommen wird, wieder zurückkommen wird und dass es ein bisschen dauern wird, dass es dann so schnell gehen würde. Auch darüber sprechen wir natürlich später im Laufe der Sendung. Das habe ich auch nicht absehen können. Ich hatte dann noch die Bold Prediction, über die wir uns quasi das ganze Jahr unterhalten haben und irgendwie die am meisten Aufmerksamkeit dann für uns dann hatte, dass Marton Fucsovics unter die Top 30 kommen würde in diesem Jahr. Das hat er nicht ganz hingehauen. Aber ich glaube immer noch an das große Talent von Marton Fucsovics. Das war so ein kleiner Running Gag dann in dieser Sendung dann über das Jahr verteilt.
Ja, und man muss eben sagen, er hat sich etabliert. Und nicht jedem ist es gegeben, irgendwie von 100 in die Top 10 einzusteigen und dann jemand zu werden, der Grand Slam Turniere gewinnt. Und das wird er wahrscheinlich nicht. Aber es spricht, denke ich, einiges dafür, dass er sich 4, 5, 6, 7, 8 Jahre, vielleicht noch länger, irgendwo in den Top 70, Top 50 vielleicht sogar halten wird. Und wenn das ihm gelingt, dann wird es eine sehr gelungene Tenniskarriere sein. Und er wird wahrscheinlich Titel durchaus größerer Natur gewinnen. Ich denke nicht um den Grand Slam Titel, aber werden wir überrascht, wenn er irgendwie mal in einem Masters-Finale steht, bei dem durchaus explosiven und spannenden Spiel, was er hat? Nein, auf keinen Fall. Er hatte in diesem Jahr interessante Matches, auch Matches, die durchaus in Erinnerung bleiben. Von daher würde ich sagen, da hast du einen guten Riecher bewiesen.
Vielen Dank, das baut mich sehr auf. Ich bin auch 2-3 Mal gefragt worden, Andreas, warum hast du denn Marton Fucsovics auf einmal so gehypt und warum hast du das denn so reingestellt? Ich habe ihn Ende 2017 in einer Davis Cup Relegation gesehen, wo er quasi den Aufstieg für Ungarn alleine hergestellt hat und wo er damals vor entfesseltem Publikum in Budapest für den Aufstieg der Ungarn gesorgt hatte in die Weltgruppe. Und deswegen war ich damals so angetan und habe mich vielleicht in einer Kurzschlussreaktion davon hinreißen lassen oder dazu hinreißen lassen, das mal so eine Bold Prediction abzugeben. Du hast zum Beispiel auch gesagt, dass darüber werden wir nicht ganz so viele reden. Caroline Wozniacki wird nicht in den Top 10 bleiben. Da hat sie dir Ende Januar schon die lange Nase gedreht.
Hatte jetzt auch nicht so mit gerechnet. Also ich hatte es mir jetzt natürlich auch nochmal angehört. Ich würde immer noch bei der Aussage bleiben. Für mich sah es aus nach einer Wiederholung dessen, was wir schon mal erlebt hatten. Sie hatte diese sehr dominante Phase, wo sie damals auf die Tour kam, diese 3-4 Jahre, wo sie quasi immer um die Nummer 1 mitspielt, aber eben kein Grand Slam Turnier gewinnen konnte. Dann gab es nochmal 2014 diese Rückkehr auf Weltklasse-Niveau, die dann aber so ein bisschen einfach im Sande verlaufen ist. Und dieses Mal konnte sie das Tempo durchhalten aus Singapur 2017, wo sie den Titel gewann, hat die Australian Open gewonnen. Mittlerweile geht es wahrscheinlich wirklich eher dem Karriereende zu, vermutlich auch durchaus aus gesundheitlichen Gründen, aber sie hat mir ganz definitiv die lange Nase gezeigt.
Ja, sie hatte doch auch eins dieser ganz großartigen Matches 2017 gegen Jana Fett dann in der zweiten oder dritten Runde, war das bei den Australian Open. Vor allen Dingen, Australian Open kann man gerade noch mal ein Wort darüber verlieren, das war das beste Grand-Slam-Turnier letztes Jahr. Das waren so viele fantastische Matches, die wir da hatten. Und vor allen Dingen, das Damenturnier hat so schwer abgeliefert. Wir werden sicherlich nochmal in unseren Matches des Jahres, worüber wir nachher noch sprechen werden, werden wir noch drüber sprechen. Aber die Australian Open haben dieses Jahr, fand ich, fantastisch abgeliefert.
Ja, interessanterweise habe ich zwei Meinung oder Arten von Meinung gesehen. Die einen hielten Wimbledon für das beste Turnier, auch wegen dem Ende des Herrenturniers, diesen 2-3 spektakulären Matches im Viertel- und Halbfinale. Die anderen fanden vor allem die Australian Open gut. Da war das Herrenturnier natürlich ein bisschen lahmer. im Vergleich zu dem, was im Wimbledon passiert ist. Aber insgesamt würde ich auch sagen, dass die Qualität hoch war in Australien. Und das spricht natürlich auch mittlerweile einfach einiges dafür, dass in so einem physischen und wie anstrengenden Sport wie Tennis der Jahresbeginn wohl einfach liefern wird. Weil die meisten hatten eine Pause, konnten sich ein bisschen erholen, konnten vielleicht auch nochmal an Sachen arbeiten. Und es gibt 2, 3, 4 Wochen für die meisten, bevor es dann bei den Australian Open losgeht. Und dort sehen wir dann häufig gutes Tennis. Und von daher, ich würde dir auch eher zustimmen, dass die Australian Open das beste Turnier waren. Aber eben, es gibt anscheinend geteilte Meinungen dazu.
Ja, wir haben auch noch geteilte Meinungen gehabt, was unsere Bold Predictions anging. Wir haben eben das schon gehört hier. Deine Bold Prediction war Del Potro. Juan Martin Del Potro wird nicht in die Top 10 reinkommen oder nicht in den Top 10 bleiben. Ich hatte noch das, die Bold Prediction, dass Rafael Nadal nochmal die French Open gewinnen wird, worauf ich dann nicht unbedingt stolz sein muss, weil das war so eine Geschichte, ja, wer soll denn die French Open anders als er gewinnen, wenn er fit ist? Aber auch Juan Martin Del Potro hat ja durchaus ein spektakuläres Comeback im letzten Jahr.
Na, vor allem, es war eine Konstanz, wie wir sie so seit einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen haben. Er war einfach weitestgehend auf hohem Niveau unterwegs und er hat 3 sehr gute Grand-Slam-Turniere gehabt, natürlich den Höhepunkt, der Finaleinzug bei den US Open, aber er hat über das ganze Jahr geliefert, er hat zum Beispiel endlich ein Masters-Turnier gewonnen, was ihm in der ganzen Karriere vorher nicht vergönnt war. Er hatte zwar wieder Verletzungsprobleme zwischendrin, aber es waren nicht so lange Unterbrechungen drin wie in anderen Saisons, wenn wir jetzt das Saisonende ausnehmen, dass das natürlich nicht ideal lief und er hätte wahrscheinlich in London um den Titel mitgespielt, aber ich denke, insgesamt kann er sehr zufrieden sein, weil das ist natürlich die Art von Saison, die er so gerne 4, 5, 6 Mal gehabt hätte, ihm da nicht das Handgelenk dazwischen gekommen und das hätten wir ihm auch, denke ich, zutrauen können. Wir haben wahrscheinlich einen Einblick bekommen, was wäre die Karriere von Juan Martin Del Potro ohne die ganzen Verletzungen gewesen.
Ja, das ist in der Tat eine Geschichte, die sehr traurig gewesen ist über die letzten Jahre, aber Juan Martin Del Potro, bis er dann zum Ende des Jahres dann wieder seine Kniescheibe gebrochen hatte, hatte er ein fantastisches Jahr gespielt und auch für einige spektakuläre Matches gesorgt. Ich hatte eine Bold Prediction, die also so richtig krachend daneben gegangen ist. Das war die, dass ich gesagt habe, Alexander Zverev wird das Jahr nicht in den Top 10 beenden. Ich hatte gedacht, ja Mensch, das Sophomore hier für jemanden, der gerade den Durchbruch in die Weltspitze gehabt hat, der wird schwieriger werden. Dann auch die ganzen Spieler, die zurückkommen. Alexander Zverev hat seinen Status innerhalb der Top 10 gefestigt, manifestiert und natürlich dann auch, wir reden auch gleich nochmal drüber, mit seinem Turniersieg bei den ATP-Finals für mehr Aufsehen noch gesorgt, als man es ihm nach der etwas schwächeren zweiten Saisonhälfte zugetraut hat. Lass uns da nicht so viel drüber sprechen, da sprechen wir gleich noch im gesonderten Teil drüber. Aber das war eine Bold Prediction, die krachend daneben gegangen ist bei mir.
Das passiert. Ich meine, dafür sind sie da. Wenn wir am Ende irgendwie 2 von 3 oder 1 von 3 vielleicht sogar nur hinbekommen, dann denke ich, passt das. Und das war eine mutige Aussage. Und wenn wir uns jetzt anschauen, du hast gesagt, wir gehen gleich nochmal auf ihn ein, und wenn wir es uns anschauen, sein Jahr war sehr ähnlich eigentlich zur Saison 2017. Er hat nicht den ganz großen Sprung drin gehabt. Es waren eher gerade Fortschritte. Und dann natürlich in der letzten Turnierwoche holt er den großen Titel und damit sieht die Saison natürlich auf einmal wesentlich besser aus als 2017. Aber vorher war sehr viel ähnlich. Der Punktschnitt, die Art der Matches oder die Matches, die er gewonnen hat, die Art, wie er die Matches gewonnen hat, ist zwar ein bisschen sicherer geworden, aber hat immer noch teils überraschende Niederlagen drin gehabt. Von daher, der ganz große Sprung war noch nicht zu sehen. Und dann kam dieses Jahresendturnier und hat natürlich wirklich A, nochmal seiner Karriere eine ganz neue Ausrichtung gegeben und B, dieses Jahr veredelt und wesentlich besser erscheinen lassen als 2017.
Und, was wir sagen müssen, Alexander Zverev und Elina Svitolina wollen ihre Karriere augenscheinlich komplett parallel bestreiten, weil beide haben noch Probleme bei den Grand-Slam-Turnieren und beide haben das Jahresendturnier gewonnen. Diese Karrieren verlaufen in der Tat sehr, sehr parallel und man muss sich die Frage stellen, hat man die beiden schon mal zusammen in einem Raum gesehen?
Oder werden sie vielleicht irgendwann Steffi Graf und Andre Agassi?
Ja.
Wer weiß es schon. Wir beide werden natürlich am Ende dieser Saison, sage ich schon, Ende dieser Sendung wieder unsere Sieger und Siegerinnen für die nächste Saison tippen bei den Grand Slam Turnieren. Und dann werden wir mal schauen, ob da wir sie vielleicht auch im Gleichschritt wieder gehen lassen.
Ja, wir haben ein paar sehr, sehr lustige Tipps dann auch gehabt bei den Grand Slam Tipps. Zum Beispiel hast du bei den Australian Open als Finaltipp, hattest du Svitolina gegen Pliskova. Wer konnte auch auf Wozniacki gegen Halep tippen? Ich hatte damals Pliskova gegen Coco Vandeweghe als Finalgegnerin. Wir hatten beide Federer als Australian Open Sieger. Du hattest ihn gegen Gauffin im Finale. Ich gegen Dimitrov. Gregor Dimitrov zum Beispiel, der ein ganz schwaches Jahr hingelegt hat. Jack Sock, über den werden wir nachher noch sicherlich sprechen. dann hatte ich, oder du hattest bei den French Open, hattest du schon Novak Djokovic als Sieger gegen Dominic Thiem. Ich hatte Nadal gegen Djokovic. Wir haben beide gesagt, dass ab den French Open so Nadal oder Djokovic wieder die Oberhand gewinnen könnte. Und da hast du nämlich noch in dem Bold Prediction einen sehr, sehr weisen Satz gesagt. Du hast gesagt, am Ende des Jahres wird Novak Djokovic wieder die Nummer 1 sein und wird der bestimmende Spieler sein. Ob er nochmal so dominant sein wird, das bleibt die Frage, aber er wird wieder die Nummer 1 sein. Chapeau, Herr Joubert.
Jetzt aber eher meine Sturheit, als meine Vorhersagekünste ist. Ich meine, wir hatten ja mal vor wahrscheinlich jetzt anderthalb Jahren diesen ATP-Draft gemacht für die nächsten 5 Jahre, wo wir uns jeweils 5 Spieler und dann später 5 Spielerinnen ausgesucht haben, und hatte ich mir Djokovic als ersten Spieler ausgesucht, weil ich einfach eben ihn immer noch eigentlich auf dem Weg in Richtung 20 Grand Slam sehe. Aber dass es jetzt am Ende reicht, müssen wir mal abwarten. So viel Zeit wird er vielleicht gar nicht mehr in seiner Karriere dann haben. Aber eben, ich bin sehr stur von ihm überzeugt. Aber mit meiner Sturheit liege ich halt auch häufig genug falsch. Von daher, es war nicht unbedingt die großen Vorhersagekünste. Es war einfach ein, ich beharre auf meinem Standpunkt.
Ja, sehr schön. Also auf jeden Fall hattest du dann noch in Wimbledon hattest du Kyrgios gegen Dimitrov als Finaltipp, was ich sehr, sehr schön finde im Nachhinein betrachtet. Ich hatte Dimitrov gegen Federer. Dimitrov mit seinem ersten Grand Slam, habe ich damals gesagt. Du hattest bei den US Open Djokovic gegen Cilic dann nochmal, was nicht schlecht ist. Auch wenn Kevin Anderson dann das Finale bestritten hat. Ich hatte Murray gegen Del Potro im Finale bei den US Open. Und Caroline Wozniacki hatte ich als Grand Slam Siegerin gegen Jo Konta. Also Jo Konta, auch eine Spielerin, die komplett unter ihren Verhältnis gewesen ist. Das war so unser kleiner Einstieg dann in diesen Jahresrückblick. Wir werden eine ganze Menge an Themen haben, Philipp. Wir haben unter anderem unsere Matches des Jahres natürlich. Wir haben ein paar Awards, die wir vergeben. Aber wir müssen natürlich auch noch mal ein bisschen genauer auf dieses Jahr eingehen. Zum Beispiel ja auch auf die Teamwettbewerbe.
Genau, und da ist ja nun wirklich viel passiert. Das ist ein Thema, was uns eigentlich das ganze Jahr begleitet hat. Wir haben neue Teamwettbewerbe, schon ab Ende 2019, dann ab der Saison 2020 richtig. Ist alles ein Spiegel von dem, was im Tennismoment passiert. Es gibt Machtkämpfe im Stillen, wie auch öffentlich zu sehen. Das Tennis verändert sich einfach. Und da rein passen diese Teamwettbewerbe. Die sind im Moment das sichtbarste Zeichen für die Veränderung, die wir sehen. Wahrscheinlich werden wir noch viel mehr Veränderungen sehen. Und da ist das einfach ein sagen wir mal, ein strukturelles Thema, was wir natürlich auch A, gerne regulär aufgreifen und B, hier nochmal aufgreifen sollten.
Wir haben natürlich dann auch noch über die deutschen Spieler eine ganze Menge zu bereden. Wir sprechen über die deutschen Damen, über Angelique Kerber natürlich im Speziellen, Julia Görges bei den Herren, über Alexander Zverev, über all die Spieler, die danach kommen. Wir reden natürlich dann auch noch über, das war ein Wunsch von euch Hörern, über die Rücktritte dieses Jahres. Es hat einige wirklich sehr bemerkenswerte Rücktritte gegeben. Da werden wir uns ein Segment lang drum kümmern und werden mal drüber sprechen, wer denn alles die Karriere beendet hat und was er sie für eine Legacy hinterlässt, was er sie für ein Erbe hinterlässt. Dann haben wir, wie gesagt, die Wettbewerbe und dann am Ende natürlich dann unsere Awards mit den Matches des Jahres, auf das ich mich ja schon sehr freue, und unsere Bold Predictions für 2019. Wer gewinnt denn die Grand Slam Turniere? Das sind die Sachen, auf die ihr euch lieber nicht verlassen solltet, was wir hier für Vorhersagen machen. Wir möchten natürlich dann auch noch eure Vorhersagen für das Jahr 2019 hören, eure Bold Predictions. Ihr habt ja schon eure Matches des Jahres dann benannt über Twitter und über Facebook. Das war es mit dem ersten Teil. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann sprechen wir über die deutschen Damen und natürlich vor allen Dingen über Angelique Kerber, die letztes Jahr ein fantastisches Jahr hingelegt hat und am Ende des Jahres auf Platz 2 in der Weltrangliste stand, was man am Anfang des Jahres wahrscheinlich so nicht erwartet hätte. Hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Podcast auf meinsportpodcast.de und dem ganz großen Jahresrückblick.
Hannover liebt, die 96-Show mit Tobi.
Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung: Warum Hannover 96?
60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht.
Gibt es jetzt die große Aufholjagd?
Taktische Analysen.
Die besten 4 Minuten von Hannover 96.
Und klare Statements zu den Roten.
Dann wird er halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer holt.
Hannover liebt. Jeden Donnerstag neu auf meinsportpodcast.de.
Als Angelique Kerber ihre Saison 2017 beim Turnier in Zhuhai, der WTA Elite Trophy, beendet hatte, hatte sie danach dann auch relativ zeitig ihre Trennung von Torben Behls bekannt gegeben. Und 2 Tage später gab es dann die Nachricht, dass Wim Fissett ihr neuer Trainer sei. Das war eine überraschende Nachricht. Allerdings hatte Wim Fissett gerade mit Joe Conte seine Arbeit beendet. Und es galt allgemein als bekannt, dass Wim Fissett insgesamt alle Spielerinnen besser gemacht hat, die er betreut hatte bis dahin. Deswegen war es dann durchaus eine sehr spannende Geschichte zu sehen, wie Angelique Kerber in das Jahr 2018 dann starten würde. Und sie ist beim Hopman Cup mit Alexander Zverev zusammen gestartet. Und Philipp, wenn ich das jetzt einmal gerade so sagen darf, ich wusste nach dem ersten Match, und das hat sie damals gegen Elise Mertens bestritten und knapp in zwei Sätzen gewonnen, ich wusste nach dem Match gegen Elise Mertens, das wird ein gutes Jahr für Angelique Kerber. Dass es dann für einen Grand-Slam-Sieg in Wimbledon reichen würde, dass es dann fürs Halbfinale bei den Australian Open reichen würde, dass sie im Januar nur ein einziges Spiel verlieren würde, das konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Aber dieser Auftakt gegen Elise Mertens war vielleicht für sie wichtig. Auf jeden Fall für die Beobachter war es damals ein Zeichen, ja, das geht in die richtige Richtung.
Das hast du mir damals auch geschrieben, direkt nach dem ersten Match. Im Gegensatz zu mir hattest du das live gesehen, glaube ich. Und es war sehr schnell, sehr offensichtlich, was dort passieren würde. Ich habe dann natürlich auch die anderen Matches beim Hopman Cup mitbekommen. Und es war ja wirklich so, dass man A, in ihrem Auftreten sehen konnte, wie viel dynamischer das wieder war. Das erinnerte dann an 2016 und eben nicht an 2017, wo sie auch ziemlich sichtbar in sich zusammengefallen ist, wo sie häufig wieder diese Negativität drin hatte, wo sie ein bisschen passiv wirkte, wo sie sich wieder schwer tat, aus Löchern rauszufinden. Und all das war dann auf einmal wieder anders. Und man sah eben auch die Ansätze dessen, was Wim Fissett mit ihr machen will und wollte. Jetzt wollte. Er wollte am Aufschlag arbeiten. Er wollte schauen, dass sie mehr in die Offensive geht, dass sie vielleicht noch strategischer vorgeht. Das ist ja so ein bisschen, was er mitbringt. So dieses methodische Denken, dieses methodische Vorgehen auf dem Tennisplatz. Er sucht im Endeffekt nach optimalen Lösungen. Und die beiden haben das dann nicht immer so nach außen kommuniziert oder das auch nicht so viel diskutiert. Aber man konnte eben diese Ansätze sehen. Und das schon beim Hopman Cup und dann spätestens in Sydney war klar, hey, das ist jetzt hier eine ganz ernsthafte Nummer, denn da hat sie ja sehr überzeugt schon in der Vorbereitung zu den Australian Open. Da hat sie im Endeffekt 5 sehr gute Spielerinnen besiegt und dann den Titel gewonnen und eigentlich nur einmal ein bisschen Probleme gehabt. Und da war klar, okay, Angelique Kerber von 2016 ist wahrscheinlich wieder zurück.
Und sie hatte bis zum August, bis Cincinnati, hatte sie nur ein einziges Mal ein Turnier gehabt, in dem sie vor dem Viertelfinale ausgeschieden war. Das war das Turnier in Stuttgart, wo sie in der zweiten Runde an Annette Kontaveit gescheitert war, allerdings dort dann auch verletzt war. Insgesamt war dieser Frühling bzw. der Winter und der Frühling für Angelique Kerber eine Erfolgsgeschichte. Gegen Simona Halep ganz knapp in einem der Matches des Jahres ausgeschieden. Über das Match werden wir sicherlich nachher noch sprechen. Sie hatte, ich habe gesagt, im kompletten Januar kein Match verloren. Dann hatte sie in Doha das Viertelfinale erreicht. Dort hat sie ganz knapp gegen Caroline Wozniacki verloren, gegen Svitolina. Das ist so eine Gegnerin, gegen die sie das ganze Jahr über Probleme gehabt hat, wo man auch sagen kann, es gibt so ein Muster. Es gibt einige Spielerinnen, gegen die sie wirkliche Probleme hat und gegen andere Spielerinnen, wo sie dann immer gesagt hat, okay, das kriege ich dann hin. Bis zu diesem Höhepunkt dann in Wimbledon, wo sie ein blitzsauberes Turnier gespielt hat, nur in der zweiten Runde gegen Claire Liu aus den USA, über die man sonst im gesamten Jahr nicht gesprochen hat, einen Satz abgegeben hat, ansonsten ein blitzsauberes Turnier abgegeben. Und da kommen wir zu deiner Bold Prediction zurück. Du hast gesagt, in Wimbledon wird sie immer zu den Favoriten gehören. Das Turnier in Wimbledon war sicherlich die größte, ja, das größte Kräftemessen von Angelique Kerber, wo sie der Welt dann gezeigt hat, der Sieg geht hier nur über mich. Und das war ein beeindruckend souveränes Turnier damals von ihr.
Ja, vor allem, wenn man jetzt noch die Liste der Spielerinnen anschaut, ja, die sie dort besiegt hat. Vera Zvonareva, natürlich ist nicht mehr die Vera Zvonareva von vor 5, 6, 7 Jahren, aber sie ist immer noch Vera Zvonareva, eine Spielerin, der Rasen sehr gut entgegenkommt. Dann das Claire Liu Match, das am Anfang wirklich ziemlich wackelig war. Sie war aber relativ optimistisch danach, hier nämlich noch in die Pressekonferenz. Und sie war so ein, okay, das Match ist jetzt überstanden. Und Liu war so die klassische ehemalige Juniorin, die dann hier nichts zu verlieren hatte und im ersten Satz sehr gut, sehr mutig gespielt hat. Am Ende war es eine relativ souveräne Sache. Und danach hat Kerber wirklich sehr gute Gegnerinnen besiegt. Nacheinander Naomi Osaka, Belinda Bencic, Daria Kasatkina, übrigens eine Spielerin, mit der sie in der Vergangenheit auch immer wieder Probleme hatte, dann Jelena Ostapenko und dann Serena Williams. Ich meine, es geht kaum besser auf dem Weg zu einem Grand-Slam-Sieg. Wir hatten währenddessen so viel darüber gesprochen, dieses Feld ist komplett auseinandergefallen, aber dann liest man diese Spielerinnen und es sind alles gute bis sehr gute Rasenspielerinnen, alles Spielerinnen, die in der Offensive überragend sind und Kerber hat sie eben nicht nur ausgekontert, sondern Kerber, und darüber haben wir während des Turniers so viel gesprochen, hat durch ihren verbesserten Aufschlag und durch den auf einmal wiedergefundenen Return einfach diese kurzen Ballwechsel so dominiert. Und wer die kurzen Ballwechsel dominiert, der hat große Chancen, Wimbledon zu gewinnen. Und das hat sie in diesem Jahr gemacht und das eben auf eine beeindruckende Art und Weise.
Ich erinnere mich noch an das Viertelfinale gegen Daria Kasatkina. der zweite Satz, der war atemberaubend gut. Das war zum Beispiel eins der besseren Matches damals in Wimbledon. Wir reden natürlich immer über das Herrenturnier mit den ganzen großartigen Matches, aber Kerber gegen Kasatkina, der zweite Satz, der hatte auch einiges.
Ja, da hatte Kasatkina ja einige Matchbälle abgewehrt und das auf durchaus spektakuläre Art und Weise. Am Anfang hatte Kasatkina so ein bisschen Probleme ins Match reinzukommen, aber dann im zweiten Satz wirklich so diese ganze sehr kreative Art und Weise des Tennisdenkens und Tennisspielens gezeigt und hat diesen Platz so unglaublich breit gemacht und Kerber hat so viel zurückgebracht und hat dann aber im entscheidenden Moment eben auch angegriffen. Und das war ja wirklich, was sie in diesem ganzen Turnier ausgezeichnet hat, dass sie selten in die Defensive zurückgefallen ist und dann natürlich das Finale. Am Ende hat Serena Williams mehr Winner, aber Angelique Kerber hat das Match kontrolliert und das auf eine beeindruckende Art und Weise.
Sie hat auch gezeigt dieses Jahr, dass sie auf Sand mithalten kann. Auch da war 2017 ein eher unterdurchschnittliches Jahr. Sie hat das Viertelfinale in Rom erreicht, wo sie gegen Svitolina ausgeschieden war. Sie hatte das Viertelfinale dann auch in Roland Garros erreicht, nachdem sie zum Beispiel Kiki Bertens in einer ganz, ganz zittrigen Nummer, sage ich jetzt mal, 7-6, 7-6 besiegt hatte. Hatte sie dann gegen Simona Halep in drei Sätzen verloren, was auch ein tolles Match war. Sie hat danach Wimbledon hat sie gewonnen, wir haben es darüber erzählt, erst nach Wimbledon, dann Richtung US Open. Da wurden die Leistungen wieder ein bisschen wechselhafter. Dann gab es schon so ein bisschen die ersten Gerüchte darüber, dass zwischen ihr und Wim Fassett vielleicht nicht alles zu 100% läuft. Und dann gab es natürlich dann auch noch die sehr überraschende Trennung im Herbst von Wim Fassett. Dann ist sie nach Singapur zu den WTA-Finals ohne Trainer gereist, ist in der Vorrunde ausgeschieden, nachdem sie wirklich gute Matches gehabt hat, wo sie zum Beispiel Naomi Osaka in einem tollen Match besiegt hat. Aber nach Wimbledon ist so ein bisschen der Drive draußen gewesen.
Und sie hat nach Wimbledon auch nur noch 6 Turniere gespielt. Und es ist keins dabei, das einem jetzt so sehr in Erinnerung bleiben wird. Wenn man sich die erste Jahreshälfte anschaut, dann sieht man, sie hatte zwar klare Niederlagen drin, vor allem die gegen Kasatkina in Indian Wells, aber sie hat eigentlich keine schlechten Niederlagen drin gehabt. Das waren alles entweder Spielerinnen, die sehr gut so zur absoluten Weltspitze gehören oder die halt einen Ausnahmetag drin hatten. Und dann die erste richtig, nennen wir sie mal schwache Niederlage, das war gegen Alison Risk in Mallorca, kurz vor Wimbledon, aber Risk, muss man sagen, ist eine Rasenexpertin und kann eben ein durchaus besonderes Spiel finden. Aber dann hat sich's eben so ein bisschen fortgesetzt nach Wimbledon, dass da so, entweder war der Wurm ein bisschen drin oder die Spannung war ein bisschen draußen oder es hat auf jeden Fall irgendwas gefehlt. Und es begann schon mit diesem ersten Match nach Wimbledon, dieser Niederlage gegen Alize Cornet, die auch noch ziemlich klar war in Montreal. Und da zeichnete sich vielleicht schon ab, okay, dieses Jahr könnte eher so ein bisschen nach hinten ausfasern. Es wird vielleicht nicht mehr so die ganz große Spannung drin sein. Ich denke, wäre sie in Singapur ins Halbfinale gekommen aus der Gruppe heraus, hätte sie vielleicht eine ganz gute Chance gehabt, das Turnier doch noch zu gewinnen. Und dann wäre es natürlich auf einmal ein absolut überragendes statt ein überragendes Jahr geworden. Aber ich glaube, es gibt insgesamt keinen Grund, sich zu grämen. Sie hat ein Karriereziel erreicht. Und sie hat eben wirklich dieses sehr konstante erste halbe Jahr gespielt.
Ja, absolut. Und jetzt hat sie einen neuen Trainer. Ich habe eben schon die Trennung von Wim Fassett angesprochen. Sie hat einen neuen Trainer, mit dem sie in das neue Jahr gehen wird, Rainer Schüttler. Auch das war eine eher überraschende Nachricht, die wir dort vernommen haben. Sie haben ihre Arbeit jetzt schon zusammen aufgenommen. Und das Jahr 2019 wird sicherlich nicht weniger spannend als das Jahr 2018 für Angelique Kerber, die ja nach wie vor gesagt hat, Mensch, ich will auch auf Sand nochmal große Titel gewinnen. Und ich will vor allen Dingen dann in meinen guten Turnieren wieder so gut abschneiden wie letztes Jahr, weil sie hat dieses Jahr, vor allen Dingen im ersten Halbjahr, wird sie viel zu verlieren haben dann auch. Sie hat sehr viele Punkte zu verteidigen in der ersten Jahreshälfte.
Ja, und was eben ein zusätzlicher Parameter noch ist, die Spielerinnen um sie werden tendenziell noch besser werden. Es kommen noch mehr junge Spielerinnen im Moment durch. 2, 3 von denen werden wahrscheinlich noch einen weiteren Durchbruch schaffen, vielleicht noch einen weiteren Schritt nach vorne nehmen. Es wird also tendenziell noch enger vorne werden in den absoluten Top-Positionen. Und von daher müssen wir mal gucken, ob sie das Jahr irgendwie wieder in den Top 5 abschließen kann. Ich wäre aber nicht überrascht, wenn sie eher irgendwie die Nummer 7 oder die 9 wäre. Aber ich gehe davon aus, dass sie bei Wimbledon und bei den Australian Open um den Titel wird mitspielen können. Was interessant war, als sie jetzt Schüttler vorstellte, war, dass sie eben betonte, auch gerne mal so ein Premier-Turnier gewinnen zu wollen. Also ein bisschen das Äquivalent der Masters-Turniere bei den Herren, diese 9 großen Turniere außerhalb der Grand Slams. Und das hat sie gesagt, dass das ein Ziel ist. Und wenn wir etwas über Schüttler wissen, dann, dass er ein sehr fitter Spieler war, ein körperlicher Spieler war, einer, der eben auch eher aus einem ruhigen Gemüt kam, aber eben schon in der Lage war, etwas aggressiver zu werden, wenn's zählte. Und das ist ja so ein bisschen, was Angelique Kerber auch ist. Sie ist eine ruhige Person, die aber eben ihr Feuer wirklich auf dem Platz entdecken kann und die in der Lage ist, sehr enorm zu beißen und eben diese Top-Leistung abzurufen. Und was für sie wahrscheinlich interessant werden wird, wie kann sie den Fokus weiterhin auf die Grand Slams bewahren, aber eben vielleicht auch in der Lage sein, sagen wir mal, ein Cincinnati zu gewinnen. Das ist wahrscheinlich das von den Premier-Turnieren, was ihr am meisten liegen würde, von diesen Premier 5 Turnieren. Oder wie kann sie in Peking gewinnen? Wie kann sie dann noch fit genug sein und noch genug Spannung drin haben? Und das wird eine neue Art der Saisonplanung sein, wenn sie das wirklich zu einem primären Ziel machen will. Wenn es am Ende doch eher darum geht, in Wimbledon und bei den Australian Open um den Titel mitzuspielen, wo ihr die Bedingungen liegen, dann wird es eine andere Art von Saisonplanung werden, wenn sie es so machen will, wie sie jetzt ankündigte. Da bin ich gespannt, welche Art von Kerber wir über die Saison sehen werden. Definitiv ist der Druck relativ groß in den ersten 6 Monaten. Ich gehe aber im Moment davon aus, dass sie damit besser wird umgehen können, als sie im 2017, ja, als sie ja wirklich sehr wackelte bei den Punkten, die sie zu verteidigen hatte.
Das glaube ich nämlich auch, weil sie diesen Druck schon mal hatte oder diese Situation schon mal hatte nach ihrem fantastischen 2016, ist das Jahr 2017 für sie, für ihre Verhältnisse halbwegs in die Hose gegangen. Sie hat jetzt wieder ein starkes Jahr 2018 gespielt und ich glaube auch, dass sie das jetzt wird besser handeln können. Und sie hat ja auch eine Reifung durchgemacht im letzten Jahr. Wenn man so in Interviews, in Pressekonferenzen ihr gegenüber gesessen hat oder gegenüber gestanden hat, dann hat man auch eine andere Angelique Kerber, eine, die mehr mit sich im Reinen ist, kennengelernt. Und das macht mir persönlich dann auch den Eindruck, dass sie dann 2019 ein besseres Jahr haben wird. Das ist jetzt meine bold prediction.
In Simmons war ganz ehrlich, sehr im Endeffekt wirklich nichts mehr zu verlieren. Ja, das ist eine der hohlsten Phrasen, die es im Sport gibt, aber sie hat diese fantastische Saison 2016 gehabt und sie ist nochmal an die Weltspitze 2018 zurückgekehrt, hat das wichtigste Turnier, was es aus deutscher Tennissicht gibt, gewonnen. Was kann ihr noch passieren? Selbst wenn sie jetzt noch 2 Jahre Top-20-Spielerin ist und dann zurücktritt, hat sie eine herausragende Karriere gehabt. Und es geht jetzt zwar nicht mehr darum, alles nur noch zu verwalten und zu managen, aber sie kann wirklich relativ befreit aufspielen. Irgendwann werden die Grand-Slam-Siegerin-Tage vorbei sein, aber sie hat sowieso nichts mehr, glaube ich, wo sie sich drüber grämen müsste.
Ja, sie hat 3 Grand-Slams gewonnen. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten, jede von sich behaupten. Wir müssen aber allerdings auch noch über die anderen deutschen Spielerinnen sprechen. Julia Görges, die hatte so ein starkes Ende vom Jahr 2017 und alles hat sich gefragt, wie wird sie 2018 denn so spielen können? Und wir können die Nachricht vermelden, ja, das kann sie relativ gut weiterhin. Sie hat sich nach wie vor in den Top 20, in den Top 15 gehalten, zwischendurch sogar in den Top 10 gehalten. Die höchste Platzierung in diesem Jahr war die Nummer 9. Am Ende des Jahres ist die 14 gewesen. Vor allen Dingen, weil sie auch einen fantastischen Saisonstart hatte mit dem Turniersieg in Auckland und weil sie am Ende des Jahres die Punkte, die sie 2017 schon geholt hatte, halbwegs wieder verteidigen konnte. Für Julia Görges gab es vielleicht nicht so die ganz, ganz großen Höhepunkte, wenn man vom Halbfinale oder wenn man das Halbfinale in Wimbledon ausschließt. Aber insgesamt war es eine sehr solide Saison von Julia Görges, die ich ihr persönlich so nicht zugetraut hatte. Ich hatte gedacht, da wird es vielleicht ein bisschen schwieriger werden für sie.
Ich würde fast sagen, es war das optimale Szenario, wie man es hätte projizieren können. Denn ich glaube nicht, dass man nach 2017 erwarten konnte, dass sie jetzt um jeden Grand-Slam-Titel mitspielt. Und ihr Spiel ist definitiv auf bestimmte Belege ausgerichtet. Und sie, denke ich, können wir mittlerweile zu den stärksten 2 oder 3 Aufschlägerinnen auf der Tour zählen. Und die Vorhand ist überragend. Und beim Return hat sie daran gearbeitet. Aber sie wird trotzdem nie eine Athletin wie eine Halep werden oder die Intensität in ihrem Spiel von einer Kerber haben oder die Return-Fähigkeiten von Azarenka. Und von daher, sie holt im Moment wirklich, finde ich, das Optimum raus aus dem, was da ist. Und vielleicht wird sie in diesem Jahr oder in 2019 oder 2020 zum Beispiel ein Draw haben, was sie komplett öffnet in Wimbledon oder bei den Australian Open. Wahrscheinlich ihre beiden besten Chancen, um zum Beispiel mal ein Grand-Slam-Finale zu erreichen. Aber davon ab, denke ich, hat sie das wirklich sehr gut gemacht. Und ich würde auch erwarten, dass sie eine ähnliche Saison spielt in 2019, Top 20, weiterhin wirklich das rausholt, was in ihrem Spiel drin ist. Und das ist eine Top-20-Spielerin mit Top-10-Zügen. Aber ich weiß eben nicht, ob sie einen noch höheren Sprung machen kann. Und trotzdem, sie wird auf diese letzten 2 Jahre mit solcher Zufriedenheit zurückblicken, denn das war auch nochmal ein Karriere-Comeback. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Sie war zwar nicht komplett in der Tennis-Wildernis zwischendrin verschwunden, aber es war einfach im Endeffekt zwischendrin relativ mau an den Ansprüchen, die sie auch an sich selber hatte, weil sie sich nicht weiterentwickelt hatte. Und sie hat sich als Person und sie hat sich als Spielerin weiterentwickelt und das sieht man auf dem Platz. Und die Resultate, die sie ja auch versucht, sehr prozesshaft wahrzunehmen, die stimmen zwar nicht in jeder Woche, aber die Idee von einem Prozess ist ja auch nicht, dass es jede Woche stimmt, sondern dass es insgesamt stimmt. Und insgesamt, glaube ich, kann sie ihrem Jahr, wo wir so ab und an so gerne Schulnoten verteilen, bestimmt locker eine 1- geben.
Absolut, locker. Und ich möchte es nach wie vor nochmal wiederholen. Ich glaube auch, dass Philipp einen ganz kleinen Teil dazu beigetragen hat zur Revitalisierung der Karriere von Julia Görges, als er 2016 in Cluj damals die Frage gestellt hat, Mensch, Frau Görges, wie wäre es denn, wenn Sie vielleicht komplett auf Doppel umstellen? Und sie dann relativ entrüstet damals gesagt hat, nee, ich sehe mich nach wie vor als Einzelspielerin. Und danach ging es aufwärts.
Das wird's gewesen sein, Ich hätte sie mal danach fragen sollen. Ich war ja Anfang des Jahres in Auckland gewesen, auch weil sie da war, um das ein bisschen für Spiegel Online zu begleiten. Ich hatte das schon ganz vergessen. Wir hatten ja hier viel über sie geredet und ich gebe sehr gerne zu, dass sie mich überrascht hat, dass ich ihr und ihrem Spiel und ihrer Nichtentwicklung gegenüber kritisch war. Und was mir als die Julia Görges-Szene des Jahres bleibt, muss vielleicht ein Wimbledon gewesen sein, eine der Pressekonferenzen. Vielleicht war es Australian Open oder Wimbledon, ich weiß es nicht mehr, aber sie sprach auch darüber, wie sie sich menschlich weiterentwickelt hat und dass sie früher durchaus mal ein Stinkstiefel gewesen ist in Mediensituationen. Und sie sitzt jetzt da, sehr analysierend, sie ordnet alles ein, sie reflektiert und man merkt einfach, sie ist als Mensch gewachsen, so wie wir alle in unseren 20ern wachsen, so wie wir alle eher die Person werden, die wir dann für den Rest unseres Lebens sind. Und das merkt man ihr total an und das merkt man ihrem Spiel an. Es ist eine sehr kluge Art, Tennis zu spielen. Und wenn es 0,001% die Frage in Cluj war, dann ist es natürlich erfreulich.
Ja. Das ist, wie gesagt, das ist eine Situation, die ich nach wie vor sehr gerne erinnere. Hinter Julia Görges und Angelique Kerber wurde es aus deutscher Sicht dann aber etwas schwächer mit den Ergebnissen. Wir hatten Tatjana Maria, die sich nach wie vor wacker in den Top 100 hält. Wir hatten Andrea Petkovic, die ihre Karriere auch wieder so ein bisschen revitalisiert hat, die nicht zu 100% die Ergebnisse hatte, die sie haben wollte, aber die immer wieder gesagt hat, Mensch, mein Tennis ist besser geworden. Ich bin jetzt wieder zufrieden mit meinem Tennis. Und die am Ende des Jahres dann wieder sich wieder unter die Top 70 gekämpft hatte. Wir haben Mona Bartel, die ein eher schwieriges Jahr dann auch hatte. Und wir haben Laura Siegemund, die nach wie vor von ihrer Kreuzbandverletzung mit ihrer Kreuzbandverletzung zu kämpfen hatte, die sie 2016 in Nürnberg erlitten hatte und von der sie sich quasi erstmal erholen musste im letzten Jahr. Ansonsten ist das sehr mau gewesen. Zum Beispiel auch Karina Wittschöff, die ein eher schwaches Jahr hatte. Und was auch Barbara Rittner letztens in einem Interview zugegeben hat, im Nachwuchs sieht es beim Damentennis im Moment nicht so gut aus. Da werden einige wirklich maue Jahre auf das deutsche Tennis zukommen, sollten irgendwann mal Kerber, Görges und Petkovic zum Beispiel zurückgetreten sein.
Sie spricht im Moment in Interviews durchaus auch schon so über die Generation, die in den frühen 2000ern geboren wurden, also Spielerinnen, die jetzt so 15, 16, 17 sind und von da wird es unter Umständen kommen. Es ist natürlich immer möglich, dass zum Beispiel eine Karina Wittöf entdeckt oder ihr Spiel so komplettieren kann, dass sie in Richtung Top 30 sich bewegt. Ich denke, dass das eigentlich möglich ist. Auch eine Antonia Lottner hat Elemente in ihrem Spiel, die sie eigentlich in die Top 100 führen könnten. Beide straucheln aber im Moment doch sehr aus unterschiedlichen Gründen. Lottner ist sicherlich noch nicht so weit entwickelt, wie sie es gerne hätte. Aber ich glaube, es gibt einen Weg, der in die Top 100 führen wird. Und der wird wahrscheinlich schon noch über die Beinarbeit laufen und über die Stabilisierung der Rückhandseite. Und bei Wittöf ist es halt erstaunlich, weil sie ja durchaus auch offen über ihre Karriere spricht und sie so 2-3 Mal Phasen hatte, in denen sie so ein bisschen öffentlich das Licht gesehen hatte und für sich erkannt hatte, was sie machen will, wie sie es nach vorne schaffen will. Und dann hat sie eine stabile Saison 2017 gespielt, hat ihr Niveau weitestgehend oder ihr Potenzial weitestgehend ausgeschöpft. Und man dachte, okay, wenn sie sich jetzt dort irgendwo stabilisiert, sagen wir irgendwo zwischen 35 und 50, dann ist wahrscheinlich in 2-3 Jahren einfach der Sprung möglich in die Top 20. Und dann rauscht sie doch ziemlich nach unten durch. Und das ist für sie sicherlich enttäuschend. Ich würde aber auf keinen Fall aufgeben. Ich denke, sie wird für sich nochmal einen neuen Weg finden und wahrscheinlich das nächste Jahr zumindest in den Top 100 abschließen. Aber es fällt eben schon auf. Alleine diese Lücke zwischen dieser Generation, die jetzt alle so 30, 31 sind, und das sind Kerber, Görges, Petkovic und Maria, und dann nach unten hin. Diese 6-7 Jahre dazwischen, da gibt es nicht viele, hin eben wirklich zu dieser Generation Witthöft, Korpatsch und Lottner. Und dahinter ist dann nochmal eine Lücke. Also es kommt im Moment eher so in Wellen. Und da müssen wir mal gucken, ob zwischen den Wellen auch Wellentäler drin sind. Das ist schon durchaus möglich. Es ist aber wohl auch so, davon können wir, glaube ich, ausgehen, dass wir noch 2-3 Jahre Kerber, Görges, Petkovic, Maria haben werden in der ja, erweiterten Weltspitze zumindest. Siegemund wird sicherlich so schnell auch nicht zurücktreten. Für sie war es sicherlich ein konsolidierendes Jahr, nachdem sie diese Verletzung hatte. Sie hat ja viel auf Sand gespielt. Ich gehe wirklich davon aus, dass sie in die Top 50 sogar zurückkehrt, dass sie nochmal einen neuen Anlauf wird nehmen können in der Saison, in der Sandplatzsaison. Und ja, dann immer die große Frage, Mona Bartel, das habe ich das Gefühl, über die haben wir schon so häufig gesprochen. Ich sehe in ihrem Spiel, einfach in ihrer Spielanlage immer noch eine Top-10-Spielerin, aber viele Puzzleteile passen da eben nicht immer im Alltag zusammen oder über die Saison zusammen, in einzelnen Matches oder über Wochen hinweg oder über ganze Saison hinweg. Das Talent ist wirklich riesig und als sie diese Höhepunkte in ihrem Spiel hatte, da ja war die Top-10-Spielerin da, aber sie bekommt es im Moment nicht konstant über eine ganze Saison hin. Und da bin ich sehr gespannt, was bei ihr zum Beispiel passiert, ob sie nicht doch irgendwo nochmal einen ganz großen Lauf in sich hat, sagen wir, ja, irgendwo, wo es relativ schnell ist, in einem Dubai oder in einem Cincinnati oder sogar in einem Wimbledon. Es ist eigentlich noch so viel möglich.
Tja, wir werden es sehen und wir werden natürlich auch darüber berichten. 2019 sind wir natürlich auch wieder mit weit über 100 Sendungen Chip and Charge im Tennis-Podcast auf meinsportpodcast.de dabei. Philipp wird bei den Australian Open dabei sein und dann werden wir viele Turniere im nächsten Jahr hoffentlich dann auch wieder vor Ort dann covern können. Das waren die Damen, das war Angelique Kerber. Jetzt müssen wir aber gleich mal über Alexander Zverev und die Herren sprechen, weil dort gab es dann durchaus auch gute Nachrichten hinter Alexander Zverev, die berichtenswert sind. Und da gibt es vielleicht ein Nachwuchstalent, was hinter Alexander Zverev schon relativ zügig dann dahinter kommen könnte. Darüber sprechen wir gleich hier in unserem großen Jahresrückblick von Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Alexander Zverev war natürlich der Hauptschlagzeilengeber im deutschen Tennis im letzten Jahr. Wir haben ausführlich über die ATP-Finals in London berichtet, als er das Turnier gewonnen hat. Aber das Jahr 2018, sich von Alexander Zverev nochmal etwas genauer anzugucken, lohnt natürlich auch. Er hatte mit Angelique Kerber den Hopman Cup gespielt. Damals hatte er gesagt, ja, ich brauche ein bisschen länger dieses Jahr, weil ich hatte eine kürzere Vorbereitungsphase. Ich bin mit meinem Spiel noch nicht da, wo ich sein möchte. Dann hatte er die Australian Open gehabt, wo er in den ersten beiden Runden ordentlichen Eindruck hinterlassen hat und dann gegen Yeon Chung in einem bemerkenswerten 5-Satz-Match verloren hatte, wo er dann den 5. Satz mit 6-0 verloren hatte. Das ging dann weiter in den Davis Cup gegen Brisbane, wo er gegen den damals noch relativ unbekannten Alex de Minaur auch in 5 Sätzen gewonnen hatte, 7-6 im 5. Satz. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so für ihn eine Beruhigung war. Ich kann diese Best-of-Five-Matches gewinnen und ich kann sie vor allen Dingen gewinnen, wenn sie sehr eng waren. Weil wir haben damals schon wieder sehr viel Zeit darauf verwandt, darüber zu sprechen, warum kann Alexander Zverev bei Grand Slams noch nicht so spielen. Er hat das Viertelfinale bei den French Open erreicht. Das war bislang sein bestes Ergebnis dann bei einem Grand-Slam-Turnier. Dort musste er damals aufgeben, beziehungsweise konnte nicht im Vollbesitz seiner Kräfte spielen. Und das war bislang sein bestes Grand-Slam-Ergebnis. Abseits von diesen Grand-Slams, auf die müssen wir natürlich gleich noch zu sprechen kommen, war es mal wieder ein fantastisches Jahr von Alexander Zverev. Unter anderem seine Turniersiege damals in München und Madrid. Dann noch das Rom-Finale, diese fantastische Phase, wo er ganz viele Matches am Stück gewonnen hatte. Aber die Grand Slams.
Und trotzdem, das gute Jahr. Wir hatten gerade natürlich ein bisschen von dem Segment auch nochmal gesprochen und da hatte ich zu dir gesagt, meine Güte, der Zverev hat so viel mehr Punkte als alle anderen Deutschen. Alle in der Weltrangliste bis 1000 runterzählen, alle deutschen Spieler, ob sie überhaupt auf die Punktanzahl kommen von Zverev, dann habe ich ein bisschen runtergezählt. Irgendwo nach 12, 13 Spielern passt es dann. Trotzdem, es zeigt einfach, welch großer ja, welche große Differenz zwischen ihm und den anderen deutschen Spielern ist und wie sehr er einfach ein Weltklasse-Spieler ist. Und natürlich, die Grand-Slam-Turniere und die Resultate bei den Grand-Slam-Turnieren, die sind nicht Weltklasse. Die entsprechen nicht unbedingt einem Top-5-Spieler. Aber da dürfen wir A natürlich nicht vergessen, dass Grand Slams in der Tat nicht alles sind. Der Fokus, das ist natürlich klar, der wird immer mehr auch in Zukunft auf die Grand Slam-Turniere gehen. Das sind so die Leuchtturm-Events, die sich natürlich auch über die Medien vermarkten lassen. Aber was Zverev jetzt schon auszeichnet, ist halt eine Konstanz übers Jahr. Und Konstanz sollte sich irgendwann in auch ein überragendes Resultat einfach, ja, übertragen lassen. So wie es jetzt passiert ist bei den World Tour Finals, da ging er ja auch nicht mit der größten Form rein oder mit dem größten Versprechen rein. Aber wer häufig dabei ist, der wird halt irgendwann auch einfach die Titel gewinnen. Und so wird es wahrscheinlich auch bei einem Grand Slam Turnier sein. Aber jetzt erstmal eben diese Saison. Du hast ihn angesprochen, diesen etwas komischen Saisonstart, wo er sich ein bisschen schwer tat. Sicherlich auch so der Höhepunkt, in Anführungszeichen, die Niederlage gegen Andreas Seppi in Rotterdam, die, glaube ich, für ihn ziemlich bitter war. Da warst du ja auch vor Ort.
Genau.
Damit war er sicherlich nicht zufrieden. Das kam kurz nach dem Davis Cup, wo er dann ja eine positive Wendung genommen hatte, auch mit diesem Sieg gegen den Kyrgios. Ich glaube, das war sehr wichtig für ihn. Kyrgios ist ja ein Spieler, der ihm durchaus in Vergangenheit so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat. Den hat er da ziemlich klar dominiert. Dann auch A, natürlich eine bessere Saison gespielt, B, gegen ihn jetzt in den direkten Duellen besser ausgesehen. Und das war so ein Knackpunkt. Dann gab es eben den kleinen Stolperer wieder in Rotterdam. Aber dann hat er sich spätestens mit der Sandplatzsaison so richtig gefangen. Hatte er das Finale in Miami. Und danach hatte man das Gefühl, okay, es ist der Zverev von 2017 wieder zurück. Und er kann jetzt zumindest auf diesem Best-of-Three-Format wieder auf sehr hohem Niveau spielen. Und der Höhepunkt sicherlich diese Woche in Madrid, wo er sich den Aufschlag nicht abnehmen ließ, wo er wirklich aussah wie der beste Spieler der Welt. Und das war überragend und insgesamt war es einfach sehr gut.
Ja, dieses Finale gegen John Isner in Miami, das hat ihn damals schon etwas getroffen, weil er da das Gefühl hatte, dass er das im Griff hatte. Aber John Isner hatte damals eine absolute Karrierewoche in Miami. Vorher hat er Borna Coric, Nick Kyrgios besiegt, Daniil Medvedev, Spieler, die er in den nächsten Jahren sicherlich dann noch des Häufigeren dann vor die Flinte bekommen wird. Er hatte dann das Turnier in München, wo wir dann auch vor Ort waren, wo er sehr gut gespielt hat, vor allen Dingen gegen Yon Chung und auch gegen Philipp Kohlschreiber im Finale. Wir hatten Madrid dann natürlich, was du gerade angesprochen hast, dann in Rom dieses bemerkenswerte Finale gegen Rafael Nadal, wo er im dritten Satz schon mit 3-1 geführt hatte, dann der Regen kam und Nadal die nächsten 5 Spiele gewonnen hatte. Da war Zverev nicht weit davon entfernt, das zweite Masters hintereinander zu gewinnen und vor allen Dingen Rafael Nadal auf Sand zu besiegen. Das wäre dann sicherlich auch nochmal ein Meilenstein geworden. Aber diese Sandplatzsaison an sich lässt sich sehr gut an, auch mit Roland Garros, wo er 3 5-Satz-Matches hintereinander ja bestreiten musste, gegen Dusan Lajovic, gegen Damir Dzumhur, gegen Karen Khachanov, auch ein Spieler, den er in den nächsten Jahren häufiger sehen wird. Dann musste er sich durchbeißen, hat sich durchgebissen, bis dann die Verletzungen kamen und er gegen Dominic Thiem nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte war. In Wimbledon, diese überraschende Niederlage gegen Ernest Gulbis, dann auch wieder so eine Geschichte, wo ihm hinterher gesagt wurde, er kann es halt nicht, er kriegt es nicht hin und so weiter. Aber du hast es gesagt, diese Konstanz über ein Jahr. Er hat gleich sein nächstes Turnier in Washington dann wieder gewonnen, wo er Tsitsipas besiegt hat, Kei Nishikori, Alex de Minaur im Finale. Er hat in Kanada sehr gut gespielt. Er hat gegen Stefanos Tsitsipas knapp verloren. Bei den US Open kam wieder diese Niederlage gegen Kohlschreiber. Aber er hat diese Täler, die er hatte, hat er sehr gut durchschritten und hatte dann immer diese Highlights wieder dazwischen, bis zum Ende dann, bis zu den ATP-Finals, wo er dann gegen Novak Djokovic in der Vorrunde keine Chance hatte und ihm selber keine Chance im Finale gelassen hat, was ich das mit beeindruckendste Spiel von Alexander Zverev in diesem Jahr fand.
Ja, es war wirklich eben, wir hatten es im Intro angesprochen, das Jahr der graduellen Fortschritte. Und die sind natürlich dann nicht immer in dem einen überragenden Resultat zu sehen, aber wenn man sich so kleine Sachen anschaut, zum Beispiel das Turnier in Miami, davor war die Saison noch nicht so richtig gut gelaufen und er hätte sein Erstrundenmatch gegen Daniil Medvedev auf jeden Fall verlieren können. Das hat er im Tiebreak des dritten Satzes mit 7-5 gewonnen und auch die nächste Runde gegen Ferrer hat er sich ein bisschen durchgequält. Und dann schaut man schon 2-3 Masters-Turniere weiter und da kommt er einfach besser durch die ersten Runden durch. Und wir hatten das zwischendrin mal angemerkt, dass er in der Lage ist, souveräner mittlerweile solche Turniere zu gestalten. Und darum geht's ja am Ende. Und das Problem und die Matches, die er wahrscheinlich zurückhaben will oder zurückhaben möchte, sind A, der Davis Cup gegen Rafael Nadal, wo er wirklich auf die Nase bekommen hat von Nadal. Da muss man allerdings sagen, sich in Rom sehr gesteigert hat. Das würde ihm ein bisschen grämen, dass er das Rom-Finale nicht gewonnen hätte. Das wäre so eins gewesen, glaube ich. Das hätte er sich nachher ins Karrierebuch schreiben können, hätte Nadal da besiegt. Aber er hatte eben diesen Sprung gemacht, er hat den Fortschritt gemacht, er hat sich selber auch bewiesen, dass er nicht untergehen muss gegen den Nadal. Und dann wird er eben auf die French Open gucken. Und 5 Sätze gegen Karen Khachanov zu spielen, das passt schon. Die beiden sind ungefähr auf einem ähnlichen Niveau unterwegs. Worüber er sich ärgern wird, sind die Matches gegen Lajovic und gegen Jumur. Und Jumur hat ihn einfach die Art von Spiel gegen Zverev aufgezogen, mit der er sich eben schwer tut. Wo er dann so ein bisschen das Tempo machen muss, wo er gegen Variabilität antritt. Und da hat er noch nicht so richtig den Schlüssel für gefunden. Und das sind sicherlich so ein bisschen die Matches, die er zurückhaben will. Und dann schaut man aber wieder auf die zweite Jahreshälfte und sagt, ja, es war eine Steigerung zu dem, was wir in 2017 gesehen haben. Da ist ein bisschen eingegangen. Da hat er auch, glaube ich, was sagt er zu dir in Rotterdam? Er sei kaum ein Top-20-Spieler oder so gewesen, ja, in diesen Monaten zwischen Juli 2017 und Februar 2018. Und jetzt schaut man sich's an und sagt, ja, er war zumindest ein Top-10-Spieler und er war ein Top-1-Spieler oder Top-2-Spieler bei den World Tour Finals. Und es sind dann eben wirklich diese von mir so geliebten Bausteine, die sich jetzt aufeinander setzen. Das heißt nicht, dass er jetzt nächstes Jahr direkt ein Grand-Slam-Turnier gewinnen muss, aber er kann quasi von noch einem höheren Podest springen, nach oben gucken, dass er an die Decke kommt, als das im Jahr 2017 konnte.
Und ich finde, er ist als Spieler abseits des Platzes dann auch gereift. Wir haben über die Pressekonferenzen bei den ATP World Tour Finals hatten wir gesprochen, dass er dort eine Meinung vertreten hat, zum Beispiel mit der Länge der Saison, aber dass er insgesamt, finde ich, als Mensch gereift ist. Der Junge ist 21 Jahre alt, von daher, da können wir tatsächlich nochmal Entwicklungssprünge erwarten, aber ich fand es bemerkenswert, wie man es verfolgen konnte bei Alexander Zverev. Vom Anfang der Saison, wo er dann ja auch bei den Australian Open nach der Niederlage gegen Yeon Chung wirklich am Boden zerstört war, er war unzufrieden, er war komplett unglücklich, wo es dann ja auch die Trennung gab von Juan Carlos Ferrero, dann nach dem Turnier in Rotterdam und hin dann zu seiner neuen Zusammenarbeit mit Ivan Lendl. Insgesamt fand ich, hat er da auch noch abseits des Platzes eine große Entwicklung gemacht, wie ich finde.
Ich bin sehr gespannt, wie das im Jahr 2019 weitergeht. Es ist kein Geheimnis, dass er in der Presse relativ kritisch gesehen wird und eben nicht nur in der deutschen Presse. Es gibt viele, die sich in der Vergangenheit von ihm haben auf die Füße getreten gefühlt, in Pressekonferenzen vornehmlich, weil er einfach ein bisschen barsch werden kann. Und es ist ja mittlerweile schon Teil der Folklore, dass Alexander Zverev sagt, er hat diese Frage schon x-mal beantwortet. Allerdings, das hat man dann ja auch herausgestrichen bei den World Tour Finals, hat er sich auf die Zunge gebissen und hat die Frage dann zum dritten Mal beantwortet. Und überraschenderweise, so wie es ist, wenn man Fragen mehrfach im Leben beantwortet, kam eine besonders gute Antwort bei rum. Und das ist ja eine der schönen Sachen, dass wenn man ab und an Sachen wiederholt im Leben, dass sie im zweiten, dritten, vierten Versuch sogar noch besser gelingen. Und vielleicht ist das etwas, was er mitnehmen kann. Und ich bin sehr gespannt, weil er im Endeffekt wird die interessanteste Figur des Herrentennis im nächsten Jahr sein. Sollte er ein Grand-Slam-Turnier gewinnen oder allein schon im Finale kommen, dann wird es als ein Durchbruch gedeutet werden. Und dieser Druck wird auf ihm lasten. Egal, ob er den annimmt oder nicht, es wird die Erwartung der internationalen Tennismedien sein, dass er so jetzt ein bisschen den Staffelstab übernimmt. Und der Letzte, der das sollte, Grigor Dimitrov, dem ist es überhaupt nicht gelungen. Ich denke nicht, dass das Zverev so stolpern wird, aber es wird sicherlich eine Herausforderung werden. Und es wird schon sehr spannend werden, wie er damit in Australien umgeht und wie er dann in der Sandplatzsaison damit umgeht. Er denke ich, kann zu den Top 4, 5 Favoriten bei den French Open gezählt werden. Ob er das bei den anderen Grand Slam Turnieren ist, muss man mal gucken. Aber ich würde von ihm erwarten, dass er irgendeine Art von Durchbruch in der Saison erreicht und dass er das dann auch in der Lage ist, medial zu begleiten, vielleicht auch besser zu begleiten, als es ihm in der Vergangenheit teils gelungen ist.
Und natürlich werden die Scheinwerfer auf ihn gerichtet sein, gerade bei den Australian Open. Er wird dann sein Jahr 2019 auch beim Hopman Cup beginnen mit Angelique Kerber wie letztes Jahr, wird dann zu den Australian Open reisen und jeder wird drauf gucken, kann er endlich Best of Five, kann er endlich Grand Slam Turniere? Und da ist der Druck natürlich schon sehr groß, natürlich auch nach den Erwartungen, die er jetzt geschürt hat mit seinem Sieg bei den ATP Finals. Das wird eine durchaus große Prüfung für ihn dann werden.
Ja, also ich meine, die Mindesterwartung wird natürlich ein Achtelfinale sein. Danach kann immer so ein bisschen Auslosungspech dabei sein und er könnte auf einen Spieler treffen, der einfach unterwegs ist. Normalerweise würde man bei einem Top 4 Gesetzten erwarten, dass er auch ins Halbfinale kommt, aber so sehr würde ich diesen Druck noch nicht aufdrehen. Ich meine, er kann immer einem Marin Cilic oder was weiß ich in einem Viertelfinale begegnen und es ist ähnliches Niveau, es ist dann wahrscheinlich Tagesform. Aber ich würde dir zustimmen, dass zumindest der mediale Fokus sich so anfühlen wird, als ist er einer der drei Favoriten des Turniers. Irgendwie neben Federer, Nadal, Djokovic wird er wahrscheinlich als nächstes genannt werden, auch wenn das nicht unbedingt der Realität entspricht oder nicht so sein sollte. Und nicht, weil wir an seinen Fähigkeiten zweifeln, sondern einfach, weil es noch genug andere gute, bisher gute Spieler in der Weltspitze des Herrentennis gibt. Aber er wird hoffen, zumindest ins Viertelfinale zu kommen, und wenn er dort verliert, dann gegen einen richtig guten anderen Spieler zu verlieren, und dann hat er vielleicht ein bisschen Ruhe bis zum French Open.
Ja, zu wünschen wäre es ihm tatsächlich. Alexander Zverev hat ein bemerkenswertes Jahr 2018 hinter sich. Philipp Kohlschreiber ist der zweitbeste Deutsche in der Weltrangliste und er hat ein typisches Philipp Kohlschreiber-Match hinter sich. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, seine Bilanz 2018 ist genau bei 24-24. Er ist auf Platz 34 der Weltrangliste. Er hat in München das Finale erreicht, als er Alexander Zverev im Finale unterlag. Ansonsten sind ein paar Höhepunkte dabei, wo er in Stockholm zum Beispiel das Viertelfinale erreicht hat oder dann auch bei den US Open, wo er das Achtelfinale erreicht hatte, nachdem er nämlich Alexander Zverev in der dritten Runde besiegt hat. Man möchte meinen, auf einem Niveau rund um Top 30 ist das ein völlig typisches Philipp Kohlschreiber-Jahr gewesen.
Die Position passt doch perfekt, habe ich gerade zu dir gesagt. Das ist die Nummer 34 der Welt. Und ich finde, das ist Philipp Kohlschreiber-Moment. Er hat ja zwischendrin mal den Anspruch formuliert, vielleicht doch nochmal in die Top 20 zu kommen. Aber sind wir ehrlich, das ist wahrscheinlich nicht so richtig realistisch mit den jungen Spielern, die jetzt durchkommen. Natürlich ein paar werden nach hinten durchgereicht, so die David Freas dieser Welt, aber sie werden eben durch junge Spieler ersetzt und junge, sehr talentierte Spieler ersetzt, die eben auch schon eine gewisse Konstanz in ihren Resultaten haben. Und von daher denke ich, passt das mit Philipp Kohlschreiber im Moment. Und wo wir so ein bisschen über die Medienwandlung des Alexander Zverev sprachen, ich fand Philipp Kohlschreiber dieses Jahr eine sehr positive Überraschung in seinen Auftritten. Er war sehr reflektiert, hat sehr viele Meinungen auch abseits der eigenen Matches geäußert. Ich hatte zum ersten Mal so in diesem Jahr den Eindruck, vielleicht ist er jemand, der nach der Karriere auch durchaus kompetente Medienarbeit leisten könnte, als jemand, der das Geschehen dann später mal begleitet, weil er sich hat ein hohes technisches Wissen, das kommt vielleicht nicht immer so raus, aber er hat ein hohes technisches Wissen, er weiß, was er dort auf dem Platz macht, er weiß, was seine Gegner machen, er kann das in guten Sätzen formulieren, er ist geduldig, von daher, vielleicht ist das so ein bisschen was er in 2-3 Jahren machen wird, wenn die Karriere höchstwahrscheinlich zu Ende geht. Und wir dürfen nicht vergessen, er ist 35, so viel jünger als ein Roger Federer ist er nicht, irgendwann wird es zu Ende gehen. Ich vermute, dass er auch im nächsten Jahr irgendwo zwischen 30 und 40 in der Weltrangliste sein wird, dass er wieder ein paar Höhepunkte drin haben wird. Er wird sich wahrscheinlich sehr über den Sieg gegen Alexander Zverev in diesem Jahr bei den US Open gefreut haben. Kann er auch. Und so kann er, denke ich, auch positiv auf dieses Jahr zurückschauen.
Und er wird wahrscheinlich sehr negativ auf seinen Davis Cup Einsatz gegen David Ferrer in Valencia in der Stierkampf Arena zurückschauen, als er nur ganz, ganz knapp in 5 Sätzen verlor. Und das vielleicht ein Höhepunkt für ihn hätte werden können, hätte er das Spiel damals gewonnen in dieser fantastischen Atmosphäre. In Valencia hat er das Match damals verloren, gehörte auch zu den beeindruckendsten Matches in diesem Jahr.
Ja, es wird wahrscheinlich nicht in unser beide, also ich hatte es mir aufgeschrieben, irgendwo so um die Top 10 rum als ein mögliches Match des Jahres. Es hat nicht das Niveau von anderen absoluten Matches des Jahres gehabt, aber es war eins der erinnerungswürdigsten. Es war ja auch eins, über das dann wirklich die ganze Tenniswelt gesprochen hat, wo der Fokus auch einfach drauf war. Und Kohlschreiber ist jemand, den wir lange kennen, Ferrer ist jemand, den wir sehr lange kennen. Und von daher war es nochmal so ein bisschen die große Bühne für beide. Kohlschreiber natürlich später im Jahr dann nochmal das Match gegen Zverev gehabt, aber das ist ein Grand-Slam-Turnier, da ist selten der Fokus auf einem Match und hier war es drauf und es war ein sehr klassisches Philipp Kohlschreiber-Match, das zeigte, wie technisch fein er ist und dass er aber eben manchmal nicht in der Lage ist, diese Raffinesse und diese Klugheit in seinem Spiel so umsetzen zu können, dass am Ende das überragende Resultat dabei rumkommt.
Wir müssen über noch ein paar Spieler sprechen, die dahinter kamen. Jan-Lennard Struff hatte am Anfang des Jahres das Halbfinale im Doppel bei den Australian Open erreicht, hatte mit seinem Doppelpartner insgesamt ein sehr gutes Jahr. Es hat nicht ganz gereicht für die ATP Finals im Doppel. Peter Gojovcik hat ein ordentliches Jahr hingelegt, ist dann jetzt auch wieder unter den Top 60. Mischa Zverev hat sich unter den Top 100 gehalten, ist unter den Top 70 geblieben. Und ein Spieler, der im ersten halben Jahr auf sich aufmerksam gemacht hat, das war Maximilian Marterer, der eine fantastische Sandplatzsaison hatte, fantastische French Open dann auch hatte. Aber danach sind die Ergebnisse so ein bisschen wieder abgeflacht. Da ist das Jahr ist nicht ganz so auf dieser positiven Note zu Ende gegangen. Aber es gab wirklich diverse gute Schlagzeilen von den deutschen Spielern aus der zweiten Reihe. Und Jan-Lennard Struff, der sich ja im Davis Cup so einen Namen gemacht hatte als Führungsspieler, als wir zum Beispiel in Portugal waren beim Abstiegsduell, hat dieses Jahr dann mit Tim Pütz ein fast unschlagbares Davis Cup Doppel gegeben.
Ja, und Doppel ist wahrscheinlich noch nicht sein Fokus für die nächsten Jahre. Warum sollte es auch sein? Jan-Lennard Struff sollte eigentlich in der Lage sein, ein Top 50 Spieler über die nächsten 3-4 Jahre zu sein. Aber er hat dort ein erstaunliches weiteres Berufsfeld aufgemacht und eines, in dem er sehr erfolgreich sein könnte. Ich wäre nicht überrascht, wenn er in seiner Karriere einen Grand Slam im Doppel gewinnen würde. Der interessanteste Spieler aber von denen, die du genannt hast, ist wahrscheinlich einfach Maximilian Marterer, weil wenn man ihn bei den French Open sah, dann sah man Top 20 Potenzial, auch ein Top 20 Talent. Und diese Jahreshälfte 2018, die zweite, sie fällt natürlich auf. Einfach fast Zusammenbruch dessen, was vorher da war. Ich würde es aber nicht so negativ sehen. Es kann sein, dass er jetzt nochmal so einen kleinen Schwung nehmen muss, dass er vielleicht sogar nochmal kurz aus dem Top 100 rausfällt, aber ich würde erwarten, dass er relativ steil nach oben geht. Ob am Ende diese Top 20 erreicht, muss man mal abwarten, aber man konnte ein erstaunliches Talent sehen in diesen Wochen, in diesen Sandplatzwochen, und das Match gegen Nadal, gerade dieser Satz, der im Tiebreak endete, der war schon sehr beeindruckend. Und da muss man einfach mal gucken, ist er in der Lage, das in Konstanz zu transferieren, nicht nur in seinem Spiel, sondern über ein ganzes Jahr hinweg, dann ist er hier wahrscheinlich derjenige von denen, die wir gerade genannt haben, der es am weitesten nach oben schaffen wird. Und ansonsten ist natürlich im Moment Jan-Lennard Struff der interessanteste und spannendste Spieler, auch hier jemand, der wirklich breitschultriger auftritt, der immer eloquenter wird, der auch seine Karriere so ein bisschen begleitet und von dem ich erwarten würde, dass er sich wirklich so ein bisschen in diesem Top-50-Bereich halten wird für die nächsten 3-4 Jahre. Und dann wahrscheinlich Doppelspieler mit sehr großen Erfolgen werden kann.
Und über einen Spieler müssen wir noch sprechen, über den wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch eine ganze Menge reden werden, Rudolf Mollekant nämlich. Der hat jetzt schon die Top 200 der Weltrangliste erreicht, wird wohl bei den Australian Open dann auch in die Quali gehen, ist 18 Jahre alt und dem wird ähnliches Talent nachgesagt wie einem Alexander Zverev. Ob er das dann jetzt erfüllen wird können, das ist eine andere Frage. Wie gesagt, er ist erst 18 Jahre alt, aber dem könnten die Schlagzeilen in den nächsten Jahren gehören und das wird sicherlich sehr interessant werden, wie seine Karriere verlaufen wird.
Ich bin auch sehr gespannt. Zu erwarten, was bei Zverev passiert ist, das ist, glaube ich, nicht angebracht, weil Zverev einfach doch auf gewisse Art und Weise ein Ausnahmetalent ist. Das sieht man ja jetzt auch im Vergleich zu seinen Altersgenossen. Klar, es wird sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen einpendeln. Es werden jetzt mehr Spieler um das Alter von Zverev in die Ranking-Position vorstoßen, in der er ist. Aber er ist eine Ausnahme. Und das zu erwarten von irgendwem, das ist, glaube ich, vermessen. Und das hat gar nichts mit der Einschätzung von Mollica zu tun, sondern einfach damit, dass Zverev sehr positiv auffällt gegen alle anderen. Und Mollica fällt wiederum sehr positiv auf gegen seine Altersgenossen. Und Erfolge mit 16, 17, 18 müssen nicht bedeuten, dass die Erfolge mit 2021, 22 quasi linear erfolgen. Aber man schaut sich sein Spiel an und man sieht, welch großes Potenzial drin ist und man sieht auch noch, wo er wachsen kann. Man sieht, dass dieser Aufschlagteil schon überragend ist, dass er so viel Power in seinem Spiel hat. Man sieht eben auch noch ein paar Unreim oder was noch nicht so ganz zusammenpasst, aber man ahnt, wie er das alles wird zusammenbauen können und es wird vielleicht bei ihm wirklich ein bisschen länger dauern als bei einem Zverev, wo doch so viel über die Konstanz und auch über diese überragende Körperlichkeit kam, aber es wäre natürlich nicht überraschend, wenn Mollica auch im nächsten Jahr 2-3 richtig überragende Resultate drin hat. Und wenn er zum Beispiel Siege gegen große Spieler schaffen kann, weil sein Potenzial einfach so hoch ist und weil er so explosiv sein kann. Und bin sehr gespannt, auch wie er eben wachsen wird, abseits des Platzes, wie er da in der Lage ist, sich zu verkaufen. Wie er ja quasi seine eigene Karriere, sein eigenes Karrierenarrativ begleiten kann.
Wir werden es sehen und auch das werden wir natürlich hier verfolgen bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Das war unser erster Teil. Wir hören uns im zweiten Teil wieder. Wir haben, weil es knapp 3 Stunden sind, diese Sendung auf 2 Teile aufgeteilt Und deswegen hört ihr den zweiten Teil mit allen unseren Voraussagen, mit unseren Matches des Jahres etc. hört ihr, wenn ihr den zweiten Teil hier anklickt. Wir hören uns drüben.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.